Fitchen ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitchen und Laufen.de.
Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freunde des Laufsports. Leute, heute geht es hier ab. Heute habe ich jemanden am Mikrofon für euch. Eine der erfolgreichsten Nachwuchsläuferinnen, die es in unserem Lande derzeit gibt. Direkt, ja, von der Crosslauf-Europameisterschaft quasi hier ans Mikrofon gesprungen für euch. Da gerade noch im Einzel einen vierten Platz abgeliefert. Und Cross, ihr wisst Bescheid, das sind die Dinger, da kommen nur die ganz, ganz Harten durch. Denn da geht's durch die Matsche, da geht's über irgendwelche Hindernisse, da wird geboxt mit Ellbogen, da geht's richtig ab, ja. Und da hat sie sich durchgesetzt, vierter Platz und Silber mit der Mannschaftswertung. Außerdem dieses Jahr über 5000 Meter bei der U20-EM in Jerusalem auch die Silbermedaille mit nach Hause genommen. Über 10 Kilometer auf der Straße in diesem Jahr. Korrigiere mich gerne nachher, wenn ich dir irgendwie Quatsch erzähle, aber ich glaube, ich habe das richtig recherchiert. Die schnellste europäische Läuferin in der Altersklasse U20 überhaupt aus Gerlingen im Schwabenländle. Sehr schön. Freut sich meine Mama wieder, wenn sie es hört, denn die ist auch halb Schwäbin. Herzlich willkommen, Kira Weiß. Klasse, dass du hier dabei bist.
Hallo.
Ja, erzähl uns erstmal natürlich Gratulation, ja. Geniale Saison bei dir. Also Wahnsinn auf der Straße, auf der Bahn, jetzt auch noch im Crosslauf so eine großartige Performance abgeliefert. Und ich weiß nicht, ob es das Highlight war, aber für mich persönlich war es ein Highlight, denn da habe ich dich getroffen. Nachwuchsläuferin des Jahres geworden. Hammerjahr, oder?
Ja, also das hatte ich auch nicht erwartet, aber das Jahr war echt geil. Also von Bestzeit zu Bestzeit bin ich eigentlich gesprungen und an jedem Höhepunkt konnte ich performen. Also es war echt geiles Jahr.
Ja, ja. Wahnsinn. War das so, dass du irgendwie über die letzten Jahre immer so irgendwie einen Schritt nach dem nächsten gemacht hast? Oder war das jetzt das Ding, was irgendwie einfach alles überstrahlt und wo du vielleicht auch selber gar nicht so mit gerechnet hast?
Also ich denke schon, ich habe meistens einen Schritt nach dem anderen gemacht, aber zwischendurch kamen dann immer so Kleinigkeiten vor den Höhepunkten wie keine Ahnung, einfach mal eine Erkältung oder irgendwie doch irgendeine kleine Verletzung, die einen dann halt vielleicht eine Woche rausgehauen hat, aber wenn das direkt vor Höhepunkt ist, ist es nicht ganz optimal. Und dann, ja, war es jetzt die letzten Jahre so, also letztes Jahr habe ich, sage ich mal so, glaube ich, meine Bestzeiten konnte ich einfach nicht auf die Bahn bringen, nicht an dem Wettkampfstag. Und das hat dieses Jahr einfach geklappt und ich glaube deswegen, ja, ist es schon ein Schritt, also jeder Schritt nacheinander, aber auch wenn man es jetzt vielleicht auf dem Papier nicht unbedingt sieht.
Ja. Okay. U20, für alle, die da eben nicht so direkt im Leistungssport vielleicht unterwegs sind, bedeutet einfach, das ist eine gewisse Altersklasse. Ja, das heißt, alle, die da starten dürfen, dürfen eben maximal 19 Jahre alt sein. Du jetzt eben auch als 19-Jährige hier mit dabei. Einfach das Ding nochmal mitgenommen, die Meisterschaften top auf den Punkt fit geworden. Richtig, richtig genial. Also das hat man ja wirklich selten, dass das in so vielen Bereichen dann so genial hinhaut. Aber bis du da hingekommen bist, das war ja, auch wenn du jetzt erst 19 bist, schon irgendwie auch ein langer Weg, kann man sagen. Ja, magst du uns vielleicht tatsächlich einfach mal beschreiben, wie das heutzutage laufen kann mit Leistungssport, Hochleistungssport in Deutschland, wie das jetzt speziell beim Beispiel, ne, Kira Weiß, wie das angefangen hat? Bist du irgendwie mit 2 Jahren schon mit Mama um den Sportplatz gerannt oder wie kommt das, dass du jetzt eben so starke Leistung da ablieferst?
Ja, also ich glaube, mit 2 Jahren bin ich noch nicht wirklich um den Sportplatz gerannt. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr spät erst gelaufen überhaupt. Also ich konnte nicht gehen, wobei die ersten Schritte, die ich dann gemacht habe, waren wohl direkt gerannt. Aber das hat nicht so angefangen. Aber ich habe dann irgendwann, als ich weiß gar nicht genau, wie alt ich war, aber wahrscheinlich 4 oder 5. Und da musste eben mein Bruder trainieren für die Schule, für so einen Lauf. Und dann bin ich halt mal mitgekommen. Und dann haben meine Eltern beim ersten Mal gemerkt, dass ich viel zu langsam bin, haben dann gesagt, beim nächsten Mal, sie laufen vor und zurück, weil sie auch ein bisschen Sport machen wollen. Dann bin ich aber mit meinem Bruder direkt mitgelaufen und dann bin ich halt so kleinere Läufe gelaufen, weil ich unbedingt laufen wollte, halt hier in meiner Region.
Und mit 4, 5 Jahren dann schon? Also
ja, also mit 4 haben meine Eltern mich hochgemeldet, dass ich starten konnte. und weil ich unbedingt wollte, weil alle anderen auch gelaufen sind. Und dann ist halt nach einigen Jahren dann mein jetziger Trainer, der Ralf, auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht Lust habe, Laufen anzufangen. Und ja, das habe ich dann in der dritten Klasse, habe ich dann angefangen bei den Laufschlümpfen in Gerlingen, beim Ralf und also seitdem laufe ich eigentlich und habe richtig meinen Spaß bei.
Ja, witzig. Aber du kommst dann schon aus einer sportlichen Familie, oder? Wenn deine Eltern dich dann schon da auch mit 4, 5 Jahren schon zu irgendwelchen Wettkämpfen angemeldet haben und dein Bruder irgendwie für die Schule trainiert hat, wie viel älter ist dein Bruder und was machen deine Eltern so da in dem Bereich?
Also mein Bruder ist 4,5 Jahre älter. Also ich habe zwei Brüder, aber der Ältere hat dort trainiert. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass meine Eltern halt auch sehr viel, also Freizeitsport auf jeden Fall machen, aber jetzt nicht spezifisch so Laufen oder Leistungssport. Aber generell war es halt auch in meinem Ort so, dass es üblich ist, dass man eigentlich auch in der Grundschule einmal im Jahr so einen Lauf läuft, was halt auch eine coole Sache ist, einfach weil man dann die ganzen Schüler auch ein bisschen zum Laufen, zu einem Wettkampf, zu einem Event bringt und genau.
Okay, und dein anderer Bruder aber oder auch der Bruder, mit dem du dann da trainiert hast, sind die auch irgendwie Richtung Leistungssport dann irgendwie gegangen oder spielen die jetzt Fußball oder machen die irgendwas oder bist du da die Ausnahmeerscheinung bei euch?
Also meine Brüder machen beide keinen Leistungssport. Also der mittlere, der ist 2 Jahre älter, der ist sehr musikalisch eher, geht aber auch mal schwimmen oder Krafttraining, aber jetzt nicht so speziell laufen. Das gefällt dem eher weniger. Und ja, mein anderer Bruder, mit dem ich auch früher laufen war, der geht auch heute manchmal noch mit mir laufen,
Und
wenn er zu
hat
Hause
er noch
ist.
Spaß dran oder rennt sie ihm immer weg und er ist ihn?
Also er geht einfach bei den lockeren Läufen mit und das strengt ihn dann schon ein bisschen mehr mittlerweile an, aber ja, also auf jeden Fall kann ich öfters auch noch mit ihm laufen, wenn er mal zu Hause ist. Und es ist auch so, dass er halt viele andere Sportarten jetzt noch macht, also generell einfach sehr aktiv und in der Natur ist. Und ja, das ist auch, finde ich, eine coole Sache. Und aber so speziell Leistungssport oder Laufen nur macht er auch nicht.
Ja, aber muss er manchmal dann drüber grinsen, wenn er dann so sieht, wie du irgendwie im Nationalmannschaftstrikot irgendwie durch die Welt fährst und mit Medaille nach Hause kommst und sowas? Denkt er manchmal dann auch dran oder denkt ihr beide daran, wie das irgendwie angefangen hat mit dir und dass du eben deinem großen Bruder so ein bisschen nacheifern wolltest?
Ich denke schon und ich glaube, dass, also man merkt auch, dass er schon stolz auf mich ist so und das auch sehr besonders findet und auch teilweise Freunde von ihm dann mit ihm Livestream schauen müssen, wenn er unterwegs ist. Also das ist dann schon eine Priorität für ihn.
Cool, kann ich mir sehr gut vorstellen. Guck mal, meine kleine Schwester, da rennt sie. Yay, weiter, weiter, weiter. Sehr cool.
Ja.
Und dann, also tatsächlich angefangen mit der Familie, angefangen schon sehr, sehr früh dann auch mit Läufen. Aber damals hast du dann noch nicht irgendwo im Verein irgendwie trainiert mit 4, 5 Jahren, sondern das kam dann erst später, als du dann beim Ralf eben in der dritten Klasse dann da in diese Trainingsgruppe zu den Laufschlümpfen dann da gekommen bist, ja?
Ja, also ich war hier dann schon irgendwann im Verein, also in Gebersheim, dort wo ich wohne, aber da habe ich einfach alles Mögliche gemacht, also von Tischtennis bis, also Fußball habe ich eigentlich alles gemacht, so ein bisschen, aber dann hat mich in der dritten Klasse das Laufen zu sehr gereizt und dann bin ich zu Ralf zum Laufen gegangen und das hat mir sehr viel Spaß
Ja,
gemacht.
ja. Und vorher haben deine Eltern das dann irgendwie speziell unterstützt, dass sie dich dann auch immer zum Training gefahren haben und gemacht haben und getan haben? Weil also gerade mit 3 Kindern ist das ja auch organisatorisch schon ein gewisser Aufwand, ne, das dann irgendwie alles zu koordinieren und irgendwie allen gerecht zu werden. Wie hat das bei euch funktioniert?
Ja, also ich glaube, es ist schon sehr kompliziert gewesen, weil ich meine, in dem Alter braucht man eben Mama und Papa Taxi.
Ja.
Es war aber dann so, dass in meinem Ort dann auch mehrere Leute angefangen haben zu laufen. Ja, und da konnte man sehr gut Fahrgemeinschaften bilden. Also, weil dann wirklich 3 aus meinem Ort auch mit nach Gerlingen gekommen sind. Und dann war das auch ein bisschen weniger für meine Eltern, auch wenn der Aufwand sehr krass war und ich sehr dankbar dafür bin, dass sie den Aufwand getrieben haben.
Ja. Und die anderen Mädels, mit denen du dann da gemeinsam trainiert hast, die sind dann auch bei den Laufschlümpfen gelandet, alle. Und waren es nur Mädels oder habt ihr auch da Jungs irgendwie in der Trainingsgruppe? Weil ich höre immer nur von den erfolgreichen Mädels da aus eurem Team.
Ja, also da war unter anderem Pia Kircher dabei, die ja auch mit mir den 10 Kilometer Straßenteamrekord gebrochen hat. Und ja, also wir haben auch Jungs in der Trainingsgruppe, jetzt aus Gebersheim sind es nur Mädchen gewesen, aber ja auch sehr viele Jungs in der Trainingsgruppe, mit denen laufe ich auch sehr viel, weil das dann vom Tempo optimal eigentlich auch passt. Genau, also deswegen, wir haben Mädchen und Jungs und das ist eigentlich top.
Ja, und das hat sich tatsächlich dann, also so richtig, ich sag mal, in Richtung, ja, ich weiß nicht, in der dritten Klasse ist das dann schon Leistungssport. Naja, es geht in die Richtung, es ist zumindest zielorientiertes Training, was ihr dann da gemacht habt. Das hat der Ralf dann da tatsächlich eben forciert und mehr oder weniger ins Leben gerufen, ne? Denn der Ralf, liebe Leute, ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge gehört habt hier. Ralf Sagasser, der ist ja eben als Trainer des Jahres auch tatsächlich ausgezeichnet worden jetzt bei der Gala, hat gemeinsam mit, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist es seine Freundin, Partnerin, die Ann-Christine, oder sind die irgendwie ein
Ja,
Paar?
seine
Seine
Frau,
Frau
glaube
sogar, genau, okay.
ich. Ja.
Ann-Christine Trottnow, die war, glaube ich, früher auch mal richtig selber Leistungssportlerin. Ich meine, so irgendwie ein, zwei Jahre älter als ich. Ich könnte sogar sein, dass ich mit der auch mal irgendwo im Trainingslager irgendwie unterwegs war. Der Name kam mir zumindest so vage bekannt vor. Die haben das Ganze mit euch dann, ja, quasi groß gemacht, so, ne? Und da einfach immer mehr Leute dazu geholt und eine extrem, ja, motivierte, leistungsstarke Trainingsgruppe da auch aufgebaut, ne? Von so sehr, ja, kleinen Kindern, die ihr damals wart, bis eben zu dem, was da jetzt los ist.
Ja, also wir haben auch auf jeden Fall früher sehr viele Spiele dann so im Training gespielt. Also man kann auch Memory beim Laufen spielen oder Puzzeln beim Laufen und dann immer eine Runde laufen, dann darf man sich wieder am Puzzle teilnehmen. Und so hat man das dann eben auch sehr spielerisch gemacht.
Ah, okay, klar, weil das ist natürlich das Wichtigste, ne? Dass du in dem Alter nicht nur irgendwie Kilometer bolst, ne? Sondern dass du tatsächlich irgendwie Spaß an der Bewegung findest, dass dieser Teamspirit auch überspringt. Denn gerade verglichen jetzt mit so Ballsportarten, Teamsportarten, ist Leichtathletik laufen ja schon noch mal ein bisschen was anderes. Und das haben die dann einfach drauf gehabt, ja, dass ihr immer mit Spaß an der Freude irgendwie dahin gefahren seid und gesagt habt, ja, ich will da unbedingt hin, ich will da unbedingt hin. Und dann seid ihr irgendwie automatisch besser geworden, oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, es war eigentlich schon so, dass man halt dann unbedingt hin wollte, weil man mit den anderen das zusammen machen wollte, auch wieder das neue Spiel oder die Schnitzeljagd oder so machen wollte. Und das hat natürlich voll motiviert und dann auch richtig Spaß gemacht. Und dann haben wir einfach immer gesagt, wir gehen dahin und wir sehen uns. Und dann hatte man natürlich auch seine Freunde dort und wollte die auch immer wieder sehen. Und dann, ja, war das einfach eine coole Sache.
Ja, habt ihr dann auch von Anfang an so Sachen wie Lauftechnik, irgendwie Fußaufsatz oder sonst welche Geschichten gemacht? Denn ich sehe das immer wieder da in meinen Laufcamps, die ich mache und auch so, da wird unglaublich viel darüber diskutiert. Wie muss die Lauftechnik aussehen? Ja, wie muss ich die Arme halten? Was mache ich mit den Händen? Ich werde sogar oft genug gefragt, Jan, wie atme ich denn überhaupt richtig beim Laufen? Und ich sage dann jedes Mal nur so, um Gottes Willen, da habe ich mir in meinem ganzen Leben noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, das funktioniert bei mir halt automatisch und ich hoffe bei den meisten Menschen auch. Aber da wird unglaublich viel drüber nachgedacht. War sowas oder ist sowas Teil eures Trainings oder war das eben eher dieses Spielerische und das ergibt sich automatisch?
Also es war viel spielerisch, aber wir haben auch immer schon so ein bisschen Koordination einfach gemacht, wo man gedacht hat, okay, jetzt macht man Kniehebelauf und achtet auf den Kniehub, was natürlich auch irgendwie auf den Laufstil Auswirkungen hat oder haben sollte. Aber wir haben jetzt also so eine Frage wie atme ich richtig? Mit sowas haben wir uns jetzt nie beschäftigt. Ich glaube, wir haben es einfach als Kinder gemacht. Wir haben es bei den Älteren abgeschaut oder ja, einfach, wir sind einfach gelaufen.
Ja, es ist aus meiner Sicht unbedingt der richtige Weg. Also man kann sowas natürlich immer mal wieder einbauen. Aber ich finde eben, manchmal wird da auch ein bisschen zu viel Tralala drumherum gemacht. Und das ist eben genau das, was wir halt auch gemacht haben früher, ne? Als ich angefangen habe, ja, wir sind dann halt gerannt und dann haben wir unseren Dauerlauf gemacht und dann haben wir ein paar Steigerungsläufe gemacht und dann haben wir da eben Fangen gespielt oder was auch immer. Ich glaube, das ist tatsächlich was sehr, sehr gut funktioniert. Und manchmal wird eben zu viel drüber nachgedacht, wie Laufen eigentlich funktionieren sollte. Wir können halt alle laufen, ne? Laufen ist einfach. Der Podcast heißt nicht ohne Grund so, ne?
Ja, ich glaube, man muss es einfach machen und dann kommt man schon, einfach ohne nachzudenken und dann kommt man schon weiter.
Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wie war das jetzt, so dritte, vierte Klasse, als du angefangen hast mit dem Ganzen? Wie oft habt ihr da trainiert? Und habt ihr zum Beispiel auch schon sowas mal gemacht wie 5 Kilometer Dauerlauf oder 10 Kilometer Dauerlauf? Oder wie sah sowas üblicherweise aus? Hast du da vielleicht sogar noch Trainingstagebücher aus der Zeit oder hast du dir über sowas gar keine Gedanken gemacht?
Also ich glaube, damals habe ich noch nicht richtig Trainingstagebuch geführt, aber ich weiß, dass ich meistens 2 bis 3 Mal die Woche am Anfang erstmal im Training war. Und dann, ich war eher am Anfang mehr zu den Dauerläufen im Training, weil ich die cooler fand, und es auch besser in meinen sonstigen Wochenplan reingepasst hat. Dann bin ich oft auch ja 45 Minuten oder so sogar schon gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell, also nicht, wie viele Kilometer das dann waren, aber ja, und dann halt meistens einmal die Woche entweder Tempoläufe oder Sprints in der Art, aber meistens halt spielerisch, dass man irgendwie würfeln musste, was man jetzt läuft.
Okay, schön. Bei der 606 Kilometer, oder?
Ja, so in etwa, oder so eine Pyramide, dass man halt quasi würfeln musste, okay, jetzt kommt ein 200-Meter-Lauf oder jetzt kommt eine kleine Crossrunde oder so, sowas. Auf jeden Fall haben wir halt früher gemacht und ich war halt dazu dann am Anfang wirklich noch schwimmen und Tischtennis spielen, deswegen hatte ich dann noch andere Termine, weshalb ich am Anfang noch nicht ganz so oft ins Training konnte, aber ich war generell halt sehr aktiv, also ich habe fast nur Sport gemacht eigentlich in meinem Leben, deswegen ja.
Okay, das ist ja auch wieder spannend, denn das ist ja auch immer so die Sache, also gerade bei Schülerinnen, bei Kindern, stellt sich ja oft die Frage, wie viel dürfen die machen, ohne dass sie nachher völlig überlastet sind, weil na klar, man hat da irgendwie seine schulischen Herausforderungen und dann irgendwie noch hier Training, da Training, sonst wo Training. Klingt jetzt so, als hättest du damals schon 5 Trainingseinheiten die Woche gemacht, auch wenn es nicht wirklich viel laufen war.
Ja, das kann schon sein. Also halt mit Tischtennis und Schwimmen auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, wir waren halt sehr viel in meiner Straße, es ist eine Spielstraße, und mit sehr viel Gleichaltrigen. Das heißt, wir waren dann eigentlich immer auch jeden Tag draußen, egal wie das Wetter war. Wir haben gespielt, wir haben, also unabhängig ob Training war oder nicht, hat man halt davor vielleicht auch schon mal Fange gespielt. Man hat aber auch andere Sachen gespielt, aber man war halt auf jeden Fall draußen und ich glaube, ich war einfach sehr aktiv in meiner
Ja,
Kindheit.
scheint mir auch so. Ich glaube, sonst wärst du jetzt auch nicht da, wo du jetzt bist.
Ja.
War das denn damals auch schon so, Läuferinnen, Läufer, ganz egal, ob jetzt eben Freizeitsport oder Leistungssport, sind ja tendenziell sehr, sehr ehrgeizige Typen auch, ne? Weil Laufen ist ein Sport, na klar, mit einem gewissen Talent läuft es sich leichter und man wird auch natürlich nicht jetzt hier Vize-U20-Europameisterin, wenn man nicht ein Riesentalent hat. Aber ganz, ganz viel geht eben auch über Ehrgeiz, über Zielstrebigkeit, über ich will unbedingt. Und du hast ja erzählt, das war ganz früh schon so, ne, dass du eben zu allen Wettkämpfen hin wolltest unbedingt und mit deinem Bruder quasi mit trainieren wolltest. War das was oder ist das was, was dich auch irgendwie ganz besonders auszeichnet, dass du sagst so, ja, los, das ist so dein Ding?
Ich weiß gar nicht, ob ich so ehrgeizig früher war oder ob ich einfach nur so viel Spaß am Laufen hatte und es deswegen machen wollte. Also daran kann ich mich jetzt nicht mehr gut genug erinnern, aber ich weiß, dass es mir schon immer sehr viel Spaß gemacht hat. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass ich halt einfach laufen wollte, weil ich es cool fand, weil die Großen das gemacht haben und weil es mir halt auch Spaß gemacht hat. Und ich glaube, deswegen wollte ich es eher machen und gar nicht unbedingt, weil ich so extrem ehrgeizig früher
Okay,
war.
also gar nicht unbedingt, weil du gewinnen wolltest, weil du besser werden wolltest, sondern weil das Laufen an sich irgendwie dein Ding war und du da einfach Bock drauf gehabt hast.
Ja,
Ah, guck
genau.
mal, das ist ja auch witzig. Ja, weil ich erinnere mich auch dran, also ich habe ein bisschen später angefangen als du, habe so mit 9 oder sowas die ersten Dauerläufe gemacht. Und ja, das Laufen an sich hat mir Spaß gemacht, aber ich hatte, glaube ich, schon von Anfang an auch immer dieses, ich will unbedingt gewinnen. So, ne? Und das ist natürlich
Okay.
dann auch naheliegend, ne? Wenn man mehr trainiert, dann gewinnt man auch eher und dann wird man auch schneller. Und das war in vielen Fällen
Ja.
dann schon mein Antrieb, ne? Das Laufen gerade in der Trainingsgruppe und sowas, wir hatten da auch großes Glück, ne? Mit eben einer tollen Gruppe von Nachbarn und so, mit denen man einfach sehr viel Spaß hatte und auch mit dem Trainer, der da richtig klasse war. Aber es war eben auch immer dieser Ehrgeiz so bei mir. Aber ja, ist natürlich auch sehr schön, ne, wenn das Laufen an sich schon so die Motivation darstellt und nicht eben immer nur die Erfolge, Bestzeiten, Medaillen eventuell, macht es vielleicht manchmal ein bisschen leichter. Ja.
Ja.
Okay, und dann tatsächlich 3. Klasse, 4. Klasse, also Grundschule, relativ früh, ne? Meine große Tochter, die ist jetzt in der 3. Klasse gerade. Ich glaube, wenn es hier so eine Gruppe gäbe, hätte die auch Bock drauf, ne? Weil also Läuferinnen, Läufer sind ja typischerweise eher so die, ich sag mal, etwas kleineren, etwas zarteren auch, so die leichteren auch, ne? Passt ja bei dir vielleicht auch so ganz gut und bei Ronja, bei uns würde das auch ganz gut klappen. Aber man muss dann in dem Moment einfach halt auch das Glück haben, ne? Dass man dann einen Trainer hat, eine Gruppe hat, dass man gemeinsam sowas macht, ne? Und ja, wer weiß, sonst wärst du vielleicht auch Geräteturnerin geworden oder sowas, oder? Glaubst du, das wäre nichts gewesen?
Also ich glaube, das Turnen wäre gar nicht meine Spezialität gewesen. Wenn, dann wäre ich noch im Fußball untergekommen, glaube ich. Aber so beim Turnen lag die mein, ja, also es hat mir keinen Spaß gemacht und ich war auch nicht sonderlich talentiert, kann man glaube ich sagen. Deswegen, ja, also wenn, dann wäre ich beim Fußball, glaube ich, gelandet.
Okay, also doch eher was, wo man dann wieder viel laufen muss und nicht so ganz viel Bewegungstalent haben muss, auch wenn das jetzt ein bisschen gemein klingt, aber.
Ja.
Okay, und dann mit der Trainingsgruppe, das hat sich dann weiterentwickelt, das heißt, ja, Grundschule, ne, und dann geht es ja auch irgendwann, ich weiß gar nicht, wie ist denn das in Schwabenlände mittlerweile, habt ihr ab der 5. Klasse dann schon Gymnasium oder gibt es da irgendwie noch eine Zwischenstufe oder sowas? Ja, ab der 5. Klasse. Okay, und da, das hat aber dann auch übergangslos geklappt, dass ihr da auch mit eurer Trainingsgruppe dann weitermachen konntet oder wie ist so ein Übergang dann?
Ja, also ich bin halt, ich wohne ja eh in Gebersheim, das ist 25 Minuten von Gerlingen entfernt und dann bin ich auf eine Schule, die jetzt von zu Hause auch 3 Kilometer einfach entfernt ist, gegangen und bin halt mit dem Fahrrad, konnte ich gut hinfahren und dann bin ich da zur Schule gegangen und es hat dann eigentlich ziemlich gut geklappt und konnte dann abends immer noch ins Training, weil ich glücklicherweise auch G9 hatte, auch wenn es ja in Baden-Württemberg nicht üblich war, war meine Schule so eine Testschule, also keine Sportschule, sondern eine Schule, die irgendwie getestet hat, wie das ist, wenn man wieder G9 einführen würde. Und genau, dann hatte ich das Glück, dass ich G9 hatte und sehr wenig Mittagsschule hatte. Und ja, deswegen hat es dann auch perfekt zum Training gepasst. Ich konnte abends immer noch ins Training, weil ich vor allem in den jüngeren Jahrklassen einfach nur bis 15.30 Uhr maximal Schule hatte. Und dann kann man ja immer noch um 17 Uhr im Training sein.
Ja, okay. Und um 15.30 Uhr hast du dann auch die Hausaufgaben erledigt und sowas. Dann musstest du nicht noch 1000 Sachen zu Hause machen? Oder wie stressig war das dann?
Ja, also ich hatte, glaube nur einmal die Woche bis 15.30 Uhr, deswegen habe ich mich meistens so organisiert, dass ich einfach an den anderen Tagen ein bisschen mehr gemacht habe von den Hausaufgaben und dann, ja, später dann auch irgendwann hat man die Zeit genutzt, die man halt im Unterricht vielleicht auch hatte in manchen Fächern und dann hatte man auch weniger Hausaufgaben.
Okay, sehr gut. Und aus deiner Trainingsgruppe, also aus der Grundschule, sind dann auch tatsächlich einige, du hast es gerade erzählt, aus der Grundschule mit auch aufs gleiche Gymnasium dann gegangen und dann eben auch in der Trainingsgruppe einfach weiter mit dabei geblieben? Oder wie hat das funktioniert so bei den anderen?
Ja, also die aus meinem Ort sind auch wirklich mit in auch zu meiner Schule gegangen, aber die ganzen Gerlinger Athleten quasi, die sind dort eben zur Schule, also zur Grundschule und zum Gymnasium gegangen und das, oder zur weiterführenden Schule und es hat dann auch einfach gepasst mit dem Training und hat optimal geklappt und ja, war dann sehr gut.
Ja. Und der Ralf, der da quasi eure Trainingsgruppe gegründet hatte mit der Ann-Christina zusammen, der ist Lehrer an der Grundschule oder am Gymnasium oder was?
Am Gymnasium, also er war zufällig an meiner Schule auch Lehrer. Hat sich dann so ergeben, ich hatte ihn auch einmal ein halbes Jahr lang in Englisch.
Und wie war das?
War das schon sehr interessant.
Interessant, schön ausgedrückt. Also,
ja, genau, aber auf jeden Fall hatte ich ihn auch noch ein halbes Jahr in Englisch, aber ansonsten habe ich ihn eigentlich in der Schule eher weniger gesehen und ja.
Okay, also der Trainer war quasi permanent präsent, aber du musstest ihn nicht auch noch in der Schule irgendwie 327 Fächer irgendwie da um dich rumwurschteln haben.
Nee, also eigentlich, wir haben ziemlich viele Lehrer an der Schule gehabt, deswegen war das auch ein ziemlich großer Zufall, dass ich dann genau Ralf bekommen habe in Englisch. War aber auch nur ein halbes Jahr, deswegen war es auch nicht so lang und ja.
Okay. Das ist manchmal auch nicht so einfach, ne? Wenn man dann sowieso so viel Zeit irgendwie beim Training verbringt und dann den Trainer auch noch in irgendwelchen anderen Fächern in der Schule hat, war eventuell ganz gut dann so, ja. Und wie war das dann, also gerade während der Schulzeit, Gymnasium so, also ja, Grundschule und die ersten Klassen im Gymnasium, okay, aber ganz, ganz viele Talente gehen uns ja aus meiner Sicht flöten, wenn man halt irgendwie dann ein bisschen älter wird, sage ich mal, ne, 14, 15, 16, keine Ahnung, wann das heutzutage so losgeht, aber wenn dann irgendwie die ersten Partys warten und dann ist hier irgendwie Programm und da Programm und das verträgt sich ja, ich sag mal, nur bedingt mit Leistungssport, zumindest im Ausdauerbereich. Ne? Man kann einfach nicht auf jede Fete gehen und irgendwie ständig nachts irgendwie unterwegs sein und vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, ständig Rotwein trinken oder sowas und nebenher Leistungssport machen. Wie war das in eurer Trainingsgruppe und speziell auch bei dir, so diese Phase? Ich meine, jetzt mit 19 ist man immer noch in der Partyphase, würde ich mal behaupten. Naja, aber vorher ist da ja auch schon einiges los, wo man dann doch manches Mal auch Nein sagen muss.
Ja, also ich denke halt, dass es vor allem dass viele einfach gesagt haben, okay, sie wollen jetzt ins Training, sie können erst danach oder sie haben Wettkampf, sie können nicht. Es haben einfach viele von sich aus gesagt, weil ihnen der Wettkampf wichtiger war. Was ich aber auch bei mir und bei vielen anderen denke, ist, dass bei uns in dem Alter ja eigentlich Corona war. Also 2020 war das Jahr, da hat ja Corona angefangen. Das heißt, vor 3 Jahren, oder ja, als ich 15, 16 war, hat Corona quasi, ja, da wo andere vielleicht dann Party gemacht hätten auch, gab es bei mir eigentlich gar nicht die Möglichkeit. Und ich muss sagen, während Corona konnte ich halt echt viel trainieren. Ich hatte ja keine Schule. Das heißt, mein Bruder ist dann auch mitgekommen immer und hat mittrainiert. Und das hat dann auch sehr viel Spaß gemacht, weil ja man nicht so diesen Zeitdruck von der Schule hatte, nicht so Stress. Und ja, ich glaube, da gab es ja auch nicht die Möglichkeit, irgendwelche großen Partys zu machen. Also
okay, also Trainingslager dann Corona quasi.
Ja, genau, halt zu Hause, ja. Aber man konnte sehr gut trainieren.
Okay. Ist ja auch abgefahren, so habe ich das auch noch nie gesehen. Geil. Okay, aber war das dann auf der anderen Seite schwierig, weil man eben das doch mit der Schule irgendwie koordinieren musste und auch viel Unsicherheit dadurch kam? Man weiß nicht, ob man seinen Stoff irgendwie schafft. Man kann ja sicherlich auch nicht immer so mit der Trainingsgruppe trainieren, wie man es sonst eben gerne möchte. Wettkämpfe sind ständig ausgefallen. Dadurch fehlt, denke ich, auch ein Stück weit Motivation, weil eben die Ziele sich völlig verschieben. War das dann auch extrem schwierig zwischendurch? Oder hast du einfach gesagt, ach, machen wir das Beste draus, ändern können wir es sowieso nicht?
Ja, also ich habe mir gedacht, also trainieren kann man jetzt. Mal schauen, irgendwann wird es schon wieder Wettkämpfe geben. Und ich muss sagen, mit der Schule, man hat ja immer Aufgaben gekriegt eigentlich und dann hat man die erledigt. Und bei mir war es vor allem am Anfang so, dass ich immer einmal in der Woche nur die Aufgaben bekommen habe und ich habe die dann meistens montags morgens fertig gehabt für die ganze Woche.
Okay, klingt auf gut Leben dann.
Dann hatte ich relativ viel Zeit danach, weil ich halt nichts mehr eigentlich für die Schule machen musste. Und ja, man hat klar auf manche Fächer mehr Wert gelegt als auf andere Fächer, muss ich zugeben. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein hat mir die Zeit eigentlich sehr gut getan und hat mir auch jetzt nicht geschadet, dass ich den Fokus vielleicht auf Fächer gelegt habe, die mir mehr Spaß machen, weil auch danach in der Schule ging es eigentlich gut aufwärts. Also hat alles gut geklappt, deswegen.
Ja, ja. Okay, cool. Und dann hast du tatsächlich also Grundschule, Leistungssport oder die Grundlagen gelegt, im Gymnasium dann eben weitergezogen. Und dann kommt ja der große Schritt, wo eben auch wieder viele Talente dann ein Problem haben. Was passiert nach der Schule? Ja, irgendwie Berufsausbildung oder Studium, geht's vielleicht ins Ausland? So das ganz große Ding, wechselt man eventuell die Trainingsgruppe, ne? Also da tun sich ganz neue Möglichkeiten auf und da ist es auch nicht so einfach, finde ich, immer die entsprechende Entscheidung zu treffen. Das hast du aber jetzt auch wieder ganz elegant gelöst, ja? Es gab irgendwie Angebote aus Amerika, wo du hast gesagt, nee, Schwabenländle ist schon schöner, ja?
Ja, also ich fühle mich hier eigentlich gerade richtig wohl und es macht mir auch sehr viel Spaß, das Laufen hier. Und ich glaube, die Möglichkeiten, die ich hier habe, sind vollkommen perfekt eigentlich. Und ich habe jetzt einfach angefangen zu studieren und lege aber den Fokus halt erstmal aufs Laufen und guck, dass ich mich dort weiterentwickeln kann.
Ja, das heißt konkret, was studierst du und kannst du einfach dann ein bisschen, ich sag mal, das Studium strecken von Anfang an? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, ich lege den Fokus aufs Laufen und nicht aufs Studium?
Ja, also ich studiere Physik und Mathe auf Lehramt und ja, ich strecke das Studium aber schon auf jeden Fall, weil damit ich eben wirklich den Fokus auf den Sport legen kann. Und das klappt auch eigentlich jetzt ziemlich gut, weil man sich im Studium ja ein bisschen selber einteilen kann, wie viel mache ich wirklich, zu welchen Vorlesungen gehe ich hin oder welche Vorlesungen belege ich, welche Prüfungen will ich schreiben. Und ja, dann ist es halt in Vaihingen auch sehr schön, also ich studiere ja in Stuttgart-Vaihingen und da liegt Gerlingen zum einen direkt auf dem Weg von zu Hause aus und zum anderen ist es so, dass man in Vaihingen auch super schöne Dauerläufe machen kann, weil man halt nicht wie in anderen Städten direkt im Wald ist, sondern direkt in der Stadt ist, also wenn man studiert, sondern man hat halt direkt den Wald bei sich. Das ist halt echt eine coole Nummer, finde ich, in Vaihingen.
Okay, das heißt, du kannst irgendwie deine Sportklamotten mitnehmen, dann gibt es da irgendwie eine Sporthalle und dann kannst du dich eben auch umziehen und einfach durch die Gegend rennen dann zwischendurch, wenn du mal Zeit hast oder vorher oder nachher.
Ja, oder man geht halt schon in Sportklamotten zur Vorlesung und direkt danach laufen, dann spart man auch noch ein bisschen Zeit.
Sehr gut, das heißt, deine Kommilitoninnen und Kommilitonen, die wissen auch schon ganz genau, was du treibst und jetzt ist die Verrückte, die jetzt gleich wieder 20 Kilometer rennen geht, oder was sagen die immer
nicht? Ja, so ungefähr.
Okay, sehr cool. Aber Physik und Mathe, also nichts irgendwie Sport oder sowas mal? Wäre ja vielleicht auch naheliegend.
Also Sport ist sicherlich auch interessant. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt erstmal für Physik und Mathe entschieden, weil ich das eben sehr interessant finde und einfach mal guck, wie mir das jetzt gefällt. Und dann kann ich immer noch sehen, ob das passt oder ob ich mir die Scheine anrechnen lasse in anderen Fächern. Aber ich denke, es ist eh sehr hilfreich, wenn man mal einen Überblick hat über, was ist eigentlich so, was passiert eigentlich in der Physik, um was geht's da, wie tief geht man da rein, wie abstrakt wird es. Ich glaube, dieser Überblick, der hilft einem auch auf jeden Fall in allen anderen Studiengängen. Und ja, das habe ich jetzt auf jeden Fall angefangen und dann kann man ja noch weiter sehen, wie sich die Interessen entwickeln. Aber auf jeden Fall, ja, der Fokus ist jetzt eh erstmal der Sport, deswegen ist das Studium auch nebenbei.
Ja, okay. Dürfen deine Profs jetzt nicht hören. Ich hoffe, die haben da Verständnis dafür. Hat's auch Physik und Mathe Leistungskurs in der Schule?
Ja, also ich hatte Mathe, Physik und Chemie als Leistungskurs.
Okay, Hammer. Sehr schön. Ja, Mathe und Physik hatte ich auch, aber ich musste nur zwei damals wählen. Ich weiß gar nicht, was hatte ich als drittes Prüfungsfach, glaube ich, Englisch noch und dann irgendwie Gemeinschaftskunde oder so. Ich krieg's gar nicht mehr auf die Reihe. Aber Mathe und Physik fand ich schon auch ganz cool. Nur, ja, ist dann bei mir bei Physik geblieben, ne? Aber ich hab auch schon ab und zu mal hier eine Anfrage gekriegt. Sag mal, Jan, ne? Weil also Physiklehrer auch irgendwie zumindest eine Zeit lang sehr gesucht waren. Kannst du nicht, Mathe und Physik kriegst du doch hin und ein bisschen Sport kannst du auch noch nebenbei machen. Willst du nicht hier irgendwie Lehrer und so? Hat sich aber bisher noch nicht ergeben. Aber finde ich gut, dass du das machst, super, weil gerade gute Physiklehrer brauchen wir unbedingt. Sehr schön. Bleib da mal gerne dabei, wenn du da Spaß dran hast. Finde ich cool. Ja. Aber ist das eine spezielle, also es gibt ja diese Partnerhochschulen des Spitzensports auch, ist das eine spezielle Uni-Hochschule, die da jetzt auch drauf Rücksicht nimmt oder machst du das in Absprache mit deinen Professoren oder gibt es irgendwie so ein, ja, also bei uns gab es zum Beispiel am Olympiastützpunkt gab es dann einen Koordinator, der bei solchen Sachen dann auch geholfen hat, der damit beraten hat, wie managst du das, dass du das irgendwie so von der Planung her irgendwie einigermaßen hinkriegst und wie ist es mit Trainingslagern oder ähnlichem, Anwesenheitspflichten und so, ist ja auch alles nicht so einfach.
Ja, also die Uni Stuttgart ist leider keine Partnerschule des Spitzensports, also ist ein bisschen schade, deswegen muss ich mich da selber irgendwie meistens drum kümmern, allerdings geht es eigentlich aktuell schon, weil in Vorlesungen ist keine Präsenzpflicht und in den Übungsgruppen rede ich dann einfach mit den Tutoren und sage, okay, jetzt bin ich halt bei der Cross-EM, ich kann leider nicht kommen. Dann machen sie es meistens, dass ich einfach eine Online-Abgabe machen kann. Das funktioniert auch, deswegen, ich glaube, da ist Kommunikation einfach der Schlüssel.
Ja, man braucht halt einfach die richtigen Leute dann, ne? Also ich hatte damals die Erfahrung gemacht, gerade auch beim Studium, ich weiß nicht, ob das in allen Fächern so ist, aber bei mir sind mir auch tatsächlich die Professoren und so die ganzen Lehrenden da sehr entgegengekommen. Also ich musste auch alle meine Prüfungen machen und sowas, wie jeder andere auch, na klar, aber ich konnte eben auch, so wie du es gerade beschreibst, auch mal Sachen verschieben oder habe mal einen Sondertermin gekriegt und so, was mir unglaublich geholfen hat. Und da hatte ich schon das Gefühl, bei anderen da aus meiner Trainingsgruppe, die dann teilweise Medizin studiert haben oder irgendwelche Geschichten, da war das viel, viel schwieriger, ne? Da wurde dann auf diese Anwesenheitspflichten gekloppt und so und hier und das müsst ihr aber unbedingt und das war schon großes Glück. Also weiß nicht, ob das vielleicht auch an deinen Fächern jetzt liegt, aber ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, ne, dass man das dann auch machen kann. Denn beides hundertprozentig, würdest du es dir zutrauen oder würdest du sagen, funktioniert nicht?
Das funktioniert, glaube ich, überhaupt nicht. Also ich glaube, das wäre viel zu viel zu tun, vor allem in den Fächern. Also das ist eigentlich, denke ich, nicht machbar, vor allem, weil man ja auch irgendwie man hat das Training, aber dadurch braucht man vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit auch zum Regenerieren und kann sich nicht direkt an den Schreibtisch nach dem Training setzen oder so. Und deswegen, ja, also denke ich, ist es auf jeden Fall so, dass man ein bisschen Strecken auf jeden Fall muss, wenn man Leistungssportler ist. Also vielleicht kriegen es andere hin ohne Strecken, aber für mich wäre das keine Option.
Ja, also habe ich damals auch festgestellt, also für mich unmöglich, gerade was so das Thema eben Schlafen angeht und diese ganzen Trainingslager und sowas, die waren für mich extrem wichtig. Es gibt Leute, die schaffen das, Regelstudienzeit und knallen das durch und sind trotzdem noch sportlich erfolgreich, sogar im Ausdauersport. Finde ich sehr bewundernswert, aber ich hätte es auch nie im Leben hingekriegt. Aber wie ist denn das jetzt auch, ich sag mal, für dein Umfeld? Ne? Da sind jetzt viele Leute, die eben, du selber ziehst das Ding durch und du weißt, was du das willst, aber es müssen ja auch andere Leute mitspielen, der Trainer zum Beispiel, aber auch deine Eltern jetzt, ne? Also es gibt ja auch genug Eltern, die dann sagen, naja, Sport ist schön, mein Kind, Aber kümmere dich mal um deine berufliche Karriere, weil mit Leistungssport brauchen wir uns nichts vormachen. Total toll. Ich würde jedem empfehlen, das zu machen. Aber es kann halt auch übermorgen vorbei sein, weil irgendwie eine Verletzung und dann ist halt Schicht im Schacht. Und dann hast du eventuell halt nachher irgendwie 3 Jahre länger studiert. Kann man sich dann als Eltern schon, glaube ich, Gedanken machen, ist das cool oder ist das nicht cool? Wie ist da so der Support in deinem Umfeld? Und diskutiert ihr sowas offen oder sagen deine Eltern, mach, du kannst das?
Also meine Eltern sind so, dass sie auf jeden Fall sehr viel unterstützen. Sie unterstützen mich bei dem, was mir Spaß macht, das heißt auch beim Laufen, und sagen, ja, okay, ist egal, wenn ich länger studiere ein bisschen, wenn ich kann beim Laufen vielleicht was Krasses erreichen, und ich bin auch echt dankbar für die Unterstützung, die ich von meinen Eltern bekomme, weil ja, es ist schon viel, was man so doch von den Eltern dann immer braucht, und die sind so oft für einen da, und also das kann man eigentlich gar nicht wirklich in Worte fassen, wie viel die auch tun, damit ich meinen Sport machen kann. Deswegen ist es, denke ich, schon ja, auf jeden Fall eine krasse Unterstützung, die ich auch sehr, also sehr brauche. Und es hilft auch einfach, wenn sie auch akzeptieren, ja, okay, es ist nicht schlimm, wenn ich länger studiere. Das ist eben, ja, also wenn ich dafür meinen Spaß habe am Laufen und dann eventuell weiterkommen, ist auf jeden Fall, denke ich, ja, auch eine gute Sache. Und auch mein Trainer ist halt immer für mich da eigentlich und unterstützt mich. Und auch in meiner Trainingsgruppe sind wir so viele und die supporten mich. Und auch 3 Athleten, also waren jetzt auch bei der Cross-EM, sind extra mit dem Zug hingefahren und haben angefeuert. Geil. Also es war auch echt eine coole Sache, weil das sind halt die, mit denen ich auch immer Tempoläufe mache. Und das war auch auf jeden Fall sehr schön, nach dem Lauf noch mit denen zu reden und die anderen anzufeuern. Und also es hat richtig Spaß gemacht, dann auch so einen Support zu bekommen. Und ist, glaube ich, auch nicht eine Selbstverständlichkeit, dass man den Support auch direkt im Umfeld, im Verein, von Freunden hat. Und den braucht man, denke ich, aber schon irgendwie.
Ja, das ist lustig, ne? Weil beim Laufen wird ja immer von irgendwie Einzelsportart geredet und so, ne? Und die Einsamkeit des Langstreckenläufers, das ist irgendwie so ein stehender Begriff, ist ja totaler Quatsch, ne? Also ich meine, es kann Leute geben, die ziehen ihr Ding so durch. Aber ich würde auch behaupten, also unsere große Stärke da in Wattenscheid bei mir im Verein war immer dieses Teamplay, immer dieses, dass man es gemeinsam gemacht hat. Ne? Na klar kriegt man sich auch mal in die Haare, natürlich versteht man sich nicht mit jedem. Ne? Also Carsten Schütz hier, mein Lieblingskollege, was habe ich mich im Training mit dem gezofft? Ne? Seit wir nicht mehr gegeneinander antreten, sind wir gute Kumpels. Ne? Aber früher war das manchmal wirklich schwierig mit uns beiden. Aber eben auch so dieses, die Eltern, ne, der Trainer und diese ganze Gruppe, vielleicht auch der Physiotherapeut oder sowas, hast gesagt, eigentlich hättest du heute noch irgendwie Osteopathie gehabt, Behandlung. Ne, das ist schon, ja, das ist einfach ein Riesenteam, ne, das notwendig ist, um bei allem Ehrgeiz, bei allem Talent, den man persönlich mitbringt, da erfolgreich zu sein.
Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Also die ganze Familie, auch Geschwister oder so, die einen immer unterstützen und ja, wie gesagt, Ralf ist immer für mich da, mein Team ist immer für mich da, meine Eltern, also dann Osteopathie, Physiotherapie, solche Sachen, das ist alles so, ich meine, klar, ich bin die läuft, aber irgendwie ist es so, dass quasi so viele mit da drin stecken, das ist sehr, sehr, also richtig krass, finde ich.
Ja. Schwierig oder herausfordernd ist ja auch, gerade mit dieser Doppelbelastung, du sagst jetzt, okay, Studium gestreckt, ne, oder willst es strecken, aber es ist ja trotzdem eine Sache einfach von auch gutem Zeitmanagement. Wie sind so Sachen? Du wohnst noch zu Hause, glaube ich, was ja eben dann auch schon mal sehr zeitsparend ist. Also Wäsche waschen musst du nicht selber und kochen und einkaufen musst du auch nicht selber? Oder wie machst du das gerade alles?
Ja, das nehmen mir glücklicherweise meine Eltern ab. Also das ist auch sehr hilfreich, weil einfach man eben einfach mehr Zeit hat für Training, Uni und vielleicht doch ein bisschen Erholung. Und deswegen ist es zu Hause für mich gerade sehr praktisch.
Ja. Thema Einkaufen und Kochen und sowas. Hast du einen speziellen Ernährungsplan? Achten deine Eltern darauf, dass irgendwie ständig was Gesundes auf den Tisch kommt? Bist du irgendwie Veganerin, Vegetarierin? Ist du auch mal in der Unimensa? Oder wie funktioniert das bei dir?
Also eigentlich esse ich ganz normal, also einfach alles. Und ja, also in der Unimensa.
Maultaschen und Spätzle den ganzen Tag, ja? Wie die Schwaben das halt so machen.
Das sind nicht, also ich muss sagen, die Schwaben, die Spezialitäten der Schwaben sind jetzt nicht so mein Lieblingsessen, aber wenn dann halt, also ob es jetzt, keine Ahnung, Nudeln sind oder Reis oder keine Ahnung, ist es mir vollkommen egal eigentlich. Also ja, und dann auch esse ich sehr gerne asiatisch. Ja, eigentlich. Dann sehr verschieden. Und in der Uni habe ich jetzt bisher einmal gegessen, ehrlich gesagt, weil die Portionen, weiß ich jetzt nicht, ob die ausreichend sind, also für mich nicht unbedingt. Und wenn ich eh zu Hause essen kann, dann ist es eh praktisch.
Okay, also es ist nicht das Problem in der Uni, dass das Essen nicht schmeckt oder nicht gesund ist, es ist einfach das Problem, dass es zu wenig ist für eine Läuferin.
Ja, ja. Würde ich schon so sagen. Also ich glaube, es sagen sehr viele, die Sport machen, dass die Portionen für Sportler nicht unbedingt ausreichend sind, aber ich meine, das ist auch nicht der normale Mensch. Ja. Also man geht ja jetzt davon aus, dass da normale Menschen in die Mensa gehen und nicht unbedingt welche, die jetzt, keine Ahnung, schon Dauerlauf hinter sich haben oder so.
Ja, definitiv, da ist dein Umsatz, Energieumsatz doch ein anderer. Ich weiß, bei uns war das immer sehr praktisch. Man hat im Prinzip das Hauptgericht gekriegt und dann die Beilagenportionen, die gab es immer in so extra Schälchen. Das heißt, man konnte sich halt das Hauptgericht nehmen und dann eben einfach drei Beilageportionen und dann bin ich auch satt geworden. Das fand ich immer ganz gut dann in der Mensa.
Ja.
Ja gut, gibt's vielleicht sind die Stuttgarter da noch nicht so weit, das kann durchaus sein, da sind die Bochumer da ein bisschen...
Ja, doch, es gibt so Beilagen, aber wenn man sich so viele Beilagen holt und die sind jetzt auch nicht so groß und dann lohnt es sich eigentlich mehr gleich zu Hause zu essen, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis dann doch besser ist. Das ist
sowieso besser, na klar.
Und schmeckt auch besser. Ja, okay.
Von wegen Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja jetzt auch ganz spannend, ne? Als Leistungssportlerin in deinem Bereich, ja, du bist sehr erfolgreich, aber irgendwie Riesensponsoren, die jetzt irgendwie, wer weiß, wie alles bezahlen, hast du wahrscheinlich nicht. Wovon lebst du momentan? Ist das in erster Linie Sponsoring durch deine Eltern? Weil na klar, wenn die Miete schon mal wegfällt und man nicht selber einkaufen muss, das ist schon mal ein Riesending, aber Trainingslager wollen bezahlt werden, Laufklamotten wollen bezahlt werden, das ist ja auch schon ein gewisser Aufwand, ne?
Ja, also größtenteils... oder einen sehr großen Teil zahlen auf jeden Fall oder machen auch meine Eltern, unterstützen mich da. Dann kommt aber mein Verein, KSG Gerlingen, habe ich auch eine finanzielle Stütze noch ein bisschen. Und Essex habe ich dann meine Laufklamotten und Laufschuhe. Das heißt, ich muss glücklicherweise meine Laufschuhe nicht mehr selber zahlen. Und das ist auch sehr gut, weil ich in den Essex-Schuhen super laufen kann und die Klamotten passen auch. Deswegen finde ich das eigentlich optimal mit Essex. Und ja, mein Optiker, mit dem habe ich auch einen Vertrag, dass ich so Kontaktlinsen habe. Die trage ich nachts und dann kann ich tagsüber sehen, ohne dass ich die Kontaktlinsen trage. Die heißen Ortho-K-Kontaktlinsen. Und da ist mein Optiker, der Optik Fassel, hat mir die eben bereitgestellt. Und das finde ich sehr praktisch zum Laufen, weil, also, was gibt's Besseres eigentlich, als ohne Brille zu laufen zu können, wenn man, und ohne Kontaktlinsen, wenn man eigentlich kurzsichtig ist, also ist echt eine coole Sache. Ja, und ich muss auch sagen, dass hier in Leonberg gibt's den Leosport. Der berät mich gerne mit Laufschuhen und also macht so Laufanalysen quasi und guckt, wie ist da der Laufstil, in welchen Schuhen. Und das macht er echt gut und der hat mich letztendlich auch vermittelt zu Essex und deswegen bin ich dem auch sehr dankbar.
Okay, cool. Das ist natürlich auch klasse, ne? Dass man da noch irgendwie ein Fachgeschäft an der Hand hat, die einen da ein bisschen beraten können und die eben auch so die Türen dann ein bisschen aufmachen, genau, da zu so einem Sponsor. Und wie funktioniert das praktisch jetzt damit mit Optik Fassel zum Beispiel? Warst du da früher einfach sowieso Kundin, auch über deine Eltern? Und dann haben die irgendwie gesagt, ey, pass mal auf, wir finden das so toll, dass du so schnell durch die Gegend rennst. Wir würden dich gerne auch irgendwie unterstützen. Und ist das eine finanzielle Unterstützung oder kriegst du einfach deine Kontaktlinsen und die Beratung umsonst oder so? Wie muss man sich sowas vorstellen?
Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass ich beim Optik Fassel schon eigentlich immer bin, beziehungsweise auch meine Eltern waren dort und ja, dann war es halt so, dann habe ich halt erzählt, okay, ich laufe und dann fanden die es ziemlich cool und haben dann gesagt, ja, okay, eigentlich finden sie es eine coole Sache und wollen mich unterstützen. Und dann haben wir letztendlich halt ausgehandelt, dass ich diese Kontaktlinsen eben quasi bekomme. Und
aber es wird ja auch immer ganz viel eben über zum Beispiel dann den Deutschen Leichtathletikverband geredet. In bestimmten Kaderstufen gibt es Zuschüsse für Trainingslager. Es gibt die Stiftung Deutsche Sporthilfe, die Nachwuchsathletinnen, Athleten und natürlich auch die Großen dann unterstützt. Bei mir war es so, DLV damals, ja, die haben schon das ein oder andere übernommen, aber nie wirklich alles, was ich in Trainingslager reingebuttert habe. Und bei der Sporthilfe war es sogar ganz abenteuerlich. Das hat sich dann geändert zum Ende meiner Karriere hin. Aber am Anfang hatte ich da die Möglichkeit, ich glaube, irgendwie eine Zahnarztbehandlung irgendwie umsonst zu bekommen und irgendwie ein Nachrichtenmagazin oder sowas. Aber dass einfach mal Kohle auf dem Konto gelandet hat, ist, ne, Butter bei den Fische. Das gab es erst quasi, nachdem ich Europameister war. Wie sieht das bei dir aus? Wer unterstützt dich da von denen? DLV, Sporthilfe, schon mal was von denen gehört, ja?
Ja, also bei mir ist jetzt auf jeden Fall so, dass ich ja jetzt seit November im Perspektivkader bin. Und da ist es eben so, dass man einmal im Monat ein Gehalt bekommt, ein gewisses, was natürlich auch sehr viel für Trainingslager und so verwendet wird bei mir. Und also ab jetzt, weil ich bekomme es ja jetzt erst ab jetzt. Und dazu kommt, wenn man studiert, noch ein bisschen mehr, also kriegt man ein bisschen mehr. Deswegen, das ist eigentlich ganz gut, dass auf jeden Fall jetzt nochmal so eine kleine Einnahmequelle da ist, um irgendwie die Trainingslager doch finanzieren zu können und so, weil das ist ja auch nicht ganz kostenlos.
Ja, allerdings. Ist das dann Sporthilfe oder ist das DLV, wer dir dann da jetzt irgendwie was überweist auch? Und ist das Trainingslager gebunden oder darfst du das auch, ich sag mal, wenn du brauchst ja ein Auto irgendwie auch, um zur Uni zu kommen, nehme ich an, darfst du das auch für sowas im Prinzip investieren?
Ja, also das ist quasi von der Deutschen Sporthilfe sozusagen und ist halt einfach, dass ich quasi dieses Geld bekomme und dann verwenden kann für das, wo ich es halt brauche. Und ich denke, dass ich das auf jeden Fall sehr gut ausschöpfen kann.
Ja. Okay, aber DLV bezahlt auch noch das ein oder andere Trainingslager. Ich weiß nicht, so viel Kenia zum Beispiel hast du, glaube ich, noch nicht gemacht, ne? Aber irgendwie Monte Gordo habe ich gesehen, Portugal und solche Geschichten. Also das ein oder andere machst du ja schon, ne? Wo du irgendwie in der Weltgeschichte dann rumfliegst.
Ja, also ich muss sagen, ich war mit dem DLV bisher nicht so oft weg. Also meistens war ich doch mit meinem Verein. Ja. Ich war einmal in Kütahya mit dem DLV und einmal in Monte Gordo. In Monte Gordo hat dann auch der DLV einen Teil auf jeden Fall gezahlt, daran erinnere ich mich. Aber einen großen Teil musste ich auch eben selber zahlen.
Ja, ist das immer noch so? Das war zumindest eine Zeit lang mal der Fall, dass der DLV quasi nur auch Trainingsmaßnahmen unterstützt hat, die offiziell vom DLV angeboten wurden. Und wenn man dann eben sagt, naja, ich fahre lieber halt mit meiner eigenen Trainingsgruppe irgendwie irgendwo hin, dass der DLV dann auch auf stur gestellt hat und gesagt hat, nee, dann sieh auch zu, wo du irgendwie die Kohle herkriegst dafür?
Ja, also wenn ich jetzt mit meinem Verein nach St. Moritz gegangen bin oder auch im Herbst mit Julia Rath, da war keine Unterstützung vom DLV da. Also das muss man dann auf die eigene Hand nehmen.
Okay, krass. Obwohl du international Medaillen sammelst für den DLV, weil das war ja dieses Jahr jetzt auch nicht das erste Mal, ne? Du hast ja auch im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr hast du ja auch schon auf dem Podium gestanden, ne? Ist ja nicht so, dass du da ganz... Genau, also bist ja auch nicht ganz unbekannt da.
Team. Ja.
Ja.
Aber also es ist trotzdem so, dass wenn man halt nicht mit dem DLV geht, muss man eben selber zahlen, komplett.
Okay, auch heftig, also, ne? Ist, glaube ich, auch was.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ändert sich irgendwas.
Ja, also wenn du ganz, ganz groß erfolgreich bist, international im Erwachsenenbereich, dann ändert sich das spätestens. Aber nach wie vor ist das ja so ein bisschen mein Kritikpunkt. In vielen Fällen haben wir nach wie vor diesen berühmten Spruch, ich glaube, die Gina Lückenkämper hat da auch mal ganz groß irgendwie nochmal rumgemotzt und aus meiner Sicht auch viel zu Recht. Wir haben in vielen Fällen halt ein Belohnungssystem und kein Fördersystem. Sprich, also bei mir war es damals ganz extrem, als ich dann Europameister war, da wurde auf einmal alles bezahlt und hier kannst du noch mal eine Quittung einreichen und da noch mal und sowieso. Und dann waren sie alle da. Aber vorher war das eben auch ganz oft so, dass man irgendwie zusehen musste halt, ne, wie man das Ganze finanziert hat. Und ja, jetzt Monte Gordo und sowas, das geht ja irgendwie noch mal. Ne? Aber St. Moritz, Schweiz, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ne? Wir haben dann halt immer irgendwie Ferienwohnungen genommen und dann selber gekocht, damit es sich finanzieren lässt. Aber es ist trotzdem teuer. Ne? Also in der Schweiz einkaufen macht nicht so viel Spaß wie zu Hause.
Ja, das stimmt. Also es ist auch halt so, dass ich finde, dass es halt öfters auch mit dem Verein für mich besser ist, wegzugehen, weil ich dann eben weiß, okay, ich habe Leute in meinem Tempo und das passt einfach. Während wenn ich jetzt mit dem DLV irgendwo hingehen würde, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich gehe mit denen, die jetzt im Kader sind, mit nach Kenia oder so und dann stehe ich am Ende alleine da, dann bringt mir das jetzt nicht so viel, wenn ich dann in Kenia alleine da stehe, weil da kann ich alleine wahrscheinlich nicht wirklich draußen rumrennen und wenn ich dann niemanden habe in meinem Tempo, ist es einfach suboptimal und dann gehe ich lieber wirklich mit Leuten, die ich kenne aus meinem Verein, wo ich weiß, das passt vom Tempo, ich kann mit denen Tempoläufe machen, Dauerläufe und dann ist es auch einfach, denke ich, für das Team im Verein deutlich besser, wenn man mit denen ins Trainingslager geht. Und dann sehe ich es jetzt nicht unbedingt mit dem DLV irgendwo hinzugehen. Und auch wenn es jetzt leider keine Unterstützung für St. Moritz beispielsweise mit meinem Verein gibt.
Ja, also grundsätzlich war es zumindest bei uns dann oft so, wenn die anderen Vereinskollegen dann eben auch die Chance haben, dass die entsprechend gut genug sind, dass sie es auch zeitlich einrichten können und sowas, haben wir das halt auch oft gemacht, dass wir dann mit einer Gruppe aus dem Verein in ein offizielles DLV-Trainingslager gefahren sind. Und das ist natürlich dann genial, ne? Dann hast du im Prinzip die Leute, die du kennst, aus deiner Trainingsgruppe als Unterstützung an deiner Seite, aber eben noch zusätzlich Leute aus anderen Gruppen, sodass man sich eben da auch gegenseitig dann helfen kann, ne? Vielleicht nochmal auch einen oder anderen stärkeren Trainingspartner, aber du hast natürlich vollkommen recht, das muss dann eben auch passen. Ne? Da muss von der Terminplanung her muss das hinhauen, von den Leuten hier aus dem eigenen Verein muss das hinhauen. Die müssen dann auch eben alle Zeit haben und alle auch die Kohle haben irgendwie, weil also auch da wird selten alles übernommen. Das ist dann schon auch sehr, sehr speziell und sehr herausfordernd nochmal. Aber vielleicht kommt ja auch sowas dann nochmal bei euch, dass ihr da nochmal irgendwie die eine oder andere Möglichkeit dann habt. Sponsoren, Unterstützung, alles nicht so ganz einfach in Deutschland, glaube ich, in vielen Fällen tatsächlich sehr herausfordernd. Jetzt muss ich mal gerade fragen. Oh, ich weiß nicht, hörst du das, dass bei mir im Hintergrund Alarm ist oder hört man es nicht?
Ich habe es eben ein bisschen gehört, aber jetzt nicht doll, also so ganz leise.
Okay, das ist gut, dann lassen wir das einfach mal so. Kinder sind aus der Schule wieder da, das kann sein, dass hier Stimmung herrscht. Und ich glaube, okay. Ronja hatte heute irgendwie Chor oder sowas und da war sie nicht so begeistert. Ja, das klingt irgendwie gerade so ein bisschen, als wäre da ein kleines Drama im Hintergrund. Aber wir tun einfach mal so, als Heike ist da, meine Frau, und kann sich kümmern. Wir quatschen einfach mal weiter und ich schaue nachher mal, was man von dem Drama im Hintergrund hört und was nicht.
Ja.
Ich habe nämlich noch so ein paar Sachen hier, die ich gerne einfach von dir wissen würde. Also ich glaube, so den typischen Weg einer Leistungssportlerin im Laufbereich gibt es wahrscheinlich nicht in Deutschland. Aber ich glaube, in ganz, ganz vielen Fällen ist das bei dir schon so, dass man sagen muss, ja, es muss einfach viel zusammenkommen, das familiäre Umfeld muss passen, man muss auch das Glück haben, dann den richtigen Trainer zum richtigen Zeitpunkt haben, eben die Struktur mit Schule, mit vielleicht jetzt Studium und sowas muss passen, dass man da hinkommt. Das heißt, viele glückliche Zufälle, die zusätzlich zum eigenen Talent und dem eigenen Ehrgeiz dann einfach da mit reinspielen. Wenn wir jetzt nochmal so in die aktuelle Situation kommen, jetzt warst du bei der Läufer des Jahres Gala. Da haben wir uns ja dann eben auch getroffen und ich war total happy, dass ich dir und eben auch deinem Trainer da diese Preise überreichen durfte. War das für dich auch nochmal was ganz Besonderes? Und jetzt, also direkt 2 Wochen vor so einer Cross-Europameisterschaft, da nun wieder hinzudüsen. Ihr saßt dann mit Maske da, damit ihr euch nicht irgendwie noch da eine Erkältung oder Corona einfangt und sowas. War das auch irgendwie so eine sehr, sehr abenteuerliche Situation für euch beide?
Also ich fand es war auf jeden Fall was sehr Besonderes, weil ich glaube, dass man Läuferin oder Nachwuchsläuferin des Jahres und Trainer des Jahres quasi gemeinsam wird, das passiert jetzt nicht unbedingt so häufig und würdigt natürlich auch die Saison, die ich hatte. Also ist eigentlich ein guter, so gute Zusammenfassung nochmal so und ja, das Sahnehäubchen auf meine Saison drauf quasi und ist deswegen auf jeden Fall was Besonderes. Und ich muss sagen, Tempoläufe, die ich am Samstag dann danach gemacht habe, war auch gut, dass ich dort war, weil bei uns zu Hause hätte richtig viel Schnee gelegen und dort konnte ich eben gut Tempoläufe machen. Also es hatte einen guten Nebeneffekt.
Ja, ich musste so lachen, als du mit deinem Trainer dann da irgendwie ankamst und dann nochmal gefragt hast, ja, gibt's denn hier irgendwo eine Wiese oder sowas? Wir würden gerne nochmal irgendwie Tempoläufe machen, die irgendwie so ein bisschen eine Cross-Orientierung haben, weil da kommt ja jetzt noch die Europameisterschaft. Habt ihr eine schöne Wiese gefunden? Ja,
du also, irgendwie keine Wiese, aber eine richtig coole Cross-Strecke in so einem Park, wo man auch richtig hoch und runter über Wurzeln, also es war echt cool.
Ah, geil. Und was hast du dann tatsächlich da gemacht, um mal ganz konkret zu werden?
Ich habe 5x3:30 oder so gemacht, Belastung und dann noch, waren das 4x1 Minute oder so? Ich weiß, also nicht so viel, aber halt kurz und schnell eher.
Okay, auch witzig. Und das war dann auch okay. Ich meine, so Ewigkeiten ging diese Ehrung ja nicht, ne? Aber so mit Fahrerei und sowas erstmal hinkommen und so, das ist ja auch immer ein bisschen anstrengend. Aber das geht. Sowas packst du dann schon irgendwie weg und bist dann nicht irgendwie total platt von so einer Veranstaltung, weil das ja auch, ich sag mal, spannend einfach ist und auch, ja, macht man einfach nicht jeden Tag sowas, ne?
Ja, also ich muss sagen, also ich war überhaupt nicht platt eigentlich danach. Also es war so, dass ich eigentlich die Zeit im Auto einfach genutzt habe und ein bisschen was für die Uni gemacht habe und ein bisschen Organisatorisches. Und dann ist die Fahrt auch schnell vorbeigegangen und dann war es auch einfach mal was Cooles, ein bisschen Abwechslung, mal woanders laufen. Und deswegen hat es dann eigentlich auch sehr motiviert.
Ja. Thema Motivation, ist das dann auch was, wo du sagst, ja, das ist cool. Da ist zum Beispiel die Dominika Meier dann ja auch selber vor Ort gewesen, da mit Familie und sowas. Ist das auch was, wo du sagst, ja, das ist für mich spannend, eben auch die Leute dann nochmal irgendwie leicht zu treffen, auch in so einem Rahmen dann. Und gibt es vielleicht auch irgendwie spezielle Vorbilder, die du jetzt hast, wo du sagst, da, die finde ich total toll oder den finde ich total toll?
Also ich muss sagen, ich finde, das motiviert auf jeden Fall, wenn man so Leute trifft und auch wirklich mal die persönlich kennenlernt und nicht nur immer sieht, ja okay, da läuft die im Livestream oder eigentlich weiß man gar nicht, wer das genau ist und kennt die Person gar nicht. Deswegen finde ich es immer cool, wenn man dann wirklich die Athleten auch mal live trifft, auch wenn die jetzt ein bisschen älter sind, sage ich jetzt mal, kann man, denke ich, sehr, sehr viel von denen lernen. Und deswegen habe ich auch gar nicht speziell ein Vorbild, sondern ich denke, man kann sich von fast jedem Athleten irgendeine Scheibe abschneiden. Und das ist so ein bisschen mein Motto, so von jedem, das, was ich gut finde, das schaue ich mir ab. Und dann, ja, versuche ich das auf mich zu übertragen, dass ich damit mich verbessern kann. Genau.
Da gibt es ja auch tatsächlich mittlerweile ganz andere Möglichkeiten, als es das so zu meiner Zeit gab. Ne? Mittlerweile kann man fast alle Top-Athletinnen, Athleten irgendwie verfolgen bei Instagram oder teilweise sieht man wirklich jede Einheit irgendwie bei Strava, wenn die irgendwie was machen. Nutzt man sowas als Nachwuchsläuferin heutzutage, dass man sagt, ja, da gucke ich vielleicht auch nochmal, wie sieht denn so ein Trainingslager in Kenia aus und wie hat denn die Dominika jetzt, keine Ahnung, den Berlin-Marathon da vorbereitet oder sowas? Oder wird das dann manchmal auch zu viel, dass man sich mehr so auf sein Ding verlassen muss und eben auch natürlich auf die Expertise des Trainers?
Also ich glaube, dass es, also Strava nutze ich gar nicht, ich weiß, es nutzen viele und auch auf Instagram, klar, man schaut mal, okay, wie sind die Strecken in Kenia, wo läuft man da eigentlich lang, wie sieht's da aus, weil es natürlich schon so, dass ich auf jeden Fall irgendwann mal nach Kenia oder Dalstrom oder so will und dann kann man das natürlich schon so ein bisschen, ja, seinen Horizont erweitern, indem man einfach anschaut, wie sieht's dort aus? Was kann man da für Training gut vielleicht machen? Aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich mir sage, okay, was hat die und die Person jetzt vor einem Wettkampf trainiert oder so, weil es ist eh so abhängig, was man trainiert, je nachdem, was man schon hat als Grundlage, von wo kommt man. Und ich glaube, das kann man dann eh nicht genau auf sich übertragen, weil ich bin, glaube ich, jetzt in einer ganz anderen Situation als der Dominika Meier vorm Halbmarathon oder Marathon. Deswegen bringt mir das dann nicht so viel, wenn ich ihr Training habe und auch könnte ich jetzt wahrscheinlich niemals genau ihr Training abziehen, weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Und deswegen denke ich, dass ich da auf die Expertise von Ralf auf jeden Fall hören kann, weil es hat ja jetzt bisher auch immer top geklappt. Ich war auf den Höhepunkten fit und deswegen denke ich, ja, ist es eigentlich die bessere Möglichkeit. Aber ist natürlich, ja, jeder ist da, glaube ich, auch individuell, wie viel er von anderen vielleicht sich abschaut.
Ja, klar. Und es hat natürlich auch nicht jeder die Möglichkeit, dass man einen Trainer vor Ort hat, der einen schon so lange kennt und mit dem man schon genau, so lange zusammenarbeitet. Das ist auch ein Riesenbonus, ne? Ganz klar. Also war auch immer so mein Ding, ne? Dass ich da den Tone Kirschbaum immer als Trainer irgendwie an meiner Seite hatte, wo ich genau wusste, okay, das funktioniert. Klar, wenn man dann irgendwie älter ist und mit 30 fragt man dann vielleicht schon nochmal, Tono, können wir das Training irgendwie ein bisschen umstellen oder so, weil man auch selber dann irgendwann Ideen entwickelt. Aber ja, wenn man da jemanden hat, bei dem man weiß, es klappt, das ist natürlich ja, der Mega-Luxus und das, was dann richtig Bock macht auch. Vorbilder, hast du gesagt, hast du nicht so richtig. Das ist eher so, dass du bei vielen einfach mal ein bisschen schaust. Wie ist es denn, wenn man jetzt heutzutage unterwegs ist im Nachwuchssport und hat einfach viel um die Ohren mit Uni jetzt bei dir, mit Leistungssport, aber man weiß natürlich auch, sage ich mal, dass eben Social Media Teil des Spiels ist. Ja, also wenn man wirklich irgendwie vielleicht irgendwann mal auch seine Trainingslager noch besser finanzieren möchte, sprich vielleicht auch mal irgendwie Geld verdienen möchte mit dem Sport, selbst wenn es nicht die Zielstellung ist, ist es doch ganz klar, das läuft halt leichter, wenn man irgendwie einen starken Internetauftritt hat. Sei es TikTok oder Instagram oder irgendwie ein Podcast oder sonst was. Ist das so, dass ihr euch da auch mal drüber unterhaltet in der Trainingsgruppe oder im Trainingslager oder auch mit dem Trainer mal drüber spricht? Oder ist das gar kein Thema und jeder wurschtelt da selber so ein bisschen für sich rum?
Also es ist schon so, dass wir ein bisschen so über den Social Media Auftritt sprechen. Also weil wir haben ja auch einen Vereins-Account, KSG Running Team heißt der, glaube ich. Und ja, da im Trainingslager ist natürlich mehr los auf dem Account. Und da ja, sprechen wir natürlich schon ab, was gepostet werden soll beispielsweise. Oder auch jetzt im Training, wenn man da mal Videos macht, ja okay, man macht die halt hauptsächlich für Instagram oder manchmal auch, um auf den Laufstil zu achten, aber halt auch einfach viel für Instagram, dass man halt auch ein bisschen Content hat, den man posten kann, und macht mir auch ehrlich gesagt ziemlich viel Spaß, so ein bisschen die Bilder, Videos zu bearbeiten, eine Musik rauszusuchen oder so und dann zu posten. Deswegen finde ich das eigentlich eine ganz coole Sache, dass man das nebenher noch so ein bisschen machen kann. Und ja, man lernt auch sehr viel, denke ich, dabei, und deswegen, ja, auch wenn jetzt zum Beispiel ich auf meinem Instagram-Account mal mehr, mal weniger poste, ist es auch so halt, je nachdem, wie viel Zeit und Lust ich habe und was gerade so passiert, weil ja, je nachdem, wenn jetzt richtig schlechtes Wetter ist, dann entsteht meistens nicht ganz so viel Content, wie wenn gutes Wetter ist beispielsweise. Deswegen ja, ist es dann auch ein bisschen, ja, unterschiedlich, wie viel dann letztendlich hochgeladen wird. Aber Instagram ist schon so, dass man das halt, denke ich, als Sportler auch schon sehr viel nutzt.
Ja, aber TikTok oder sowas ist jetzt nicht dann irgendwie das Riesenthema, ne? Weil, also wie gesagt, ne, ich bin 46 Jahre alter Mann und sowas, und Instagram ja, TikTok probiere ich dann mal ganz halbherzig, krieg's aber nicht auf die Kette. Ist das so, dass ihr dann versucht, da nochmal, ne, jetzt mit 19 irgendwie da mehr einzuspringen, oder gibt's noch irgendwie eine andere Plattform, wo du sagst, das ist eigentlich der große Scheiß, dafür bist du leider zu alt, Jan, aber für uns ist das ganz cool?
Nee, also ehrlich gesagt ist, glaube ich, Instagram immer noch der Hauptfaktor, also da, wo eigentlich alle unterwegs sind. TikTok haben deutlich weniger, und muss ich auch sagen, finde ich auch persönlich nicht so, dass man so wirklich eine Message rüberbringen kann, oder dass man eben auf Instagram einfach viel besser irgendwie einfach, man kann Beiträge posten, man kann aber auch Videos posten, man kann es anpassen an das, was man jetzt ausdrücken will beispielsweise, und da ist Instagram für mich persönlich deutlich besser, und man kann auch ja, einfach deutlich mehr Leute, denke ich, erreichen. Es geht ja nicht nur darum, dass man Gleichaltrige erreicht, sondern man will ja auch Ältere beispielsweise erreichen und denen vielleicht auch zeigen, ja, okay, was ist Leistungssport, wie funktioniert das, was macht man als Sportler so, und deswegen denke ich, dass es da Instagram halt viele Vorteile hat, und deswegen fokussiere ich mich persönlich auch auf Instagram.
Ja. Aber es ist nicht so, dass dich das schon wieder unter Stress setzt und dass du das Gefühl hast, du musst da jetzt irgendwie was posten und musst da was machen, sondern du nutzt das wirklich als Bonus und sagst, das ist schön, und wenn mal nichts passiert, dann passiert halt nichts und ist auch kein Problem.
Ja, also ich nutze es schon als Bonus, weil ich finde, also mir macht es sehr viel Spaß, auch Sachen hochzuladen, und dann kann ich das eigentlich echt gut nutzen, und wenn ich dann halt mal wirklich keine Zeit habe, dann kommt halt 3 Tage später ein Post, als Bild aufgenommen wurde. Aber ich glaube, das ist eigentlich bei jedem so, dass man nicht an dem gleichen Tag, wie man das Bild aufnimmt, postet. Und deswegen, ja, also setzt mich das überhaupt nicht unter Druck. Ich denke, das ist einfach so, man macht es halt mal kurz und dann ist es auch erledigt und hat dann auch dabei seinen Spaß, ein bisschen Ablenkung. Und deswegen hat es sehr viele positive Effekte.
Ja. Warum Running Kiwi? Warum hast du Instagram Running Kiwi? Bist du Neuseeland-Fan oder kommt das einfach von Kira?
Nee, das kommt von Kira. Also es ist einer meiner vielen Spitznamen. Und ich habe damals auf Instagram überlegt, ja, was für einen Nutzername kann ich nehmen? Und irgendwie wurde bei mir immer angezeigt, okay, der ist schon belegt. Also belegt, und dann habe ich halt geguckt, wie heißen andere, und dann habe ich bei Christina Hering Running Fishy, und dann habe ich halt ja, Running Kiwi probiert, und dann hat es geklappt, und seitdem bin ich Running Kiwi.
Okay, sehr geil. Muss ich auf jeden Fall auch lachen, als ich das gesehen habe. Und ich habe dann immer an Neuseeland gedacht und gedacht, du träumst davon, da irgendwie mal 300 Jahre aus, als Semester zu machen oder
so. Ja, würde ich auch machen. Also, okay, würde ich nichts dagegen sagen.
Okay. Alles klar. Ja, sehr, sehr cool. Also von meinem großen Fragenkatalog habe ich tatsächlich schon relativ viel hier. Gibt es irgendwelche besonderen Stärken oder Schwächen, die dich auszeichnen, wo du sagst, ja, das ist was, was mich so ein bisschen zu der Leistungssportlerin macht, vielleicht auch, die ich so bin?
Also eine Schwäche ist, würde ich sagen, auf jeden Fall, dass ich ziemlich ungeduldig bin. Was ich als Stärke habe, denke ich, ist auf jeden Fall, dass ich ja, sehr ehrgeizig bin und auch einfach meinen Spaß aber dabei habe und den Spaß im Fokus, also der Spaß ist bei mir eigentlich immer im Fokus, und ich gehe laufen, weil es mir Spaß macht. Ich laufe Wettkämpfe, weil es mir Spaß macht, und dann gucke ich, was dabei rauskommt eher, also dass ich halt nicht unbedingt nur auf die Leistung schaue, und dann aber im Wettkampf, dass ich da mich auch wirklich pushen kann und sagen kann, ja komm, jetzt du kannst noch, und auch, dass ich zum Beispiel mittlerweile auch echt stark im Kopf geworden bin, denke ich, auch zum Beispiel in Jerusalem, als ich eigentlich auch nicht mehr konnte, aber ich mir dann gesagt habe, du hast jetzt einen stärkeren Kopf, du ziehst es durch, und dann, ja, habe ich eben Sophia Torgersen, die dann Dritte wurde, eigentlich, glaube ich, nur wegen meinem Kopf abgezogen. Ja, und es ist, glaube ich, dann auch auf jeden Fall eine Stärke, dass ich mir das dann halt so einreden kann, dass ich noch kann und dann das eben durchziehen kann.
Ja, klar. Ausdauersport, ne? Da muss man einfach ganz viel, ist natürlich, was können die Beine, aber noch viel stärker ist dann eben, gerade wenn es auf die Zielgerade geht oder in die letzte Runde geht, wo es dann wirklich wehtut, was kann der Kopf jetzt in dem Moment auch? Ne?
Ja.
Ist eine harte Sache dann. Ja, keine Frage. Einmal im Trainingslager, ja? Dieser Podcast läuft immer noch so ein bisschen unter dem Titel Einmal im Trainingslager. Jetzt bist du erst 19, das heißt, du hast noch keine 350 Trainingslager hinter dir. Kenia auch noch nicht. Kommt alles noch, bin ich mir ganz sicher, ja. Aber so ein paar Sachen hast du ja doch schon mitgemacht. Gab's da irgendwas Besonderes, wo du sagen würdest, jo, das ist so eine typische Läufergeschichte irgendwie, die fand ich irgendwie besonders witzig und die begleitet mich auch und lässt mich vielleicht auch irgendwie nie wieder los, keine Ahnung.
Ja, also ich denke, ich war jetzt erst im Herbst in St. Moritz mit Julia Rath und Ralf. Und da haben wir halt, wie eigentlich immer, wie jeder Läufer auch, einfach mal Eisbad gemacht. Und wir haben ja auch schon sehr oft dort Eisbad gemacht, weil ich ja jetzt zum dritten Mal auch dort war. Und ja, dann sind wir da reingegangen und alles
im Fluss. Im Fluss dann aber, ne? Also das ist dann nicht so in irgendeiner Tonne und dann Eiswürfel reinschmeißen, sondern in St. Moritz ist es kalt genug, da kann man in den Fluss steigen.
Genau, da waren wir im Fluss und dann standen wir und haben geredet und dann ganz plötzlich hat es plötzlich an unseren Füßen so gekribbelt und dann haben wir so auf den Boden geschaut und sind nur schreit rausgegangen, weil da waren so Flusskrebse und die haben halt an unseren Füßen genagt. Und ja, also das war schon, seitdem wissen wir, also in St. Moritz in den Bächen und Flüssen sind Flusskrebse, also wenn ihr da Eisbad macht, lieber ein bisschen aufpassen.
Da ist die Natur noch in Ordnung. Spricht für eine sehr gute Wasserqualität, wenn es da Krebse gibt. Wir haben tatsächlich auch schon mal welche gefangen. Das war da auch irgendwie an so einem See da oben irgendwie rumspaziert und haben dann auch welche mal gefangen. Ich bin ja so ein großer Krebsfan. Hab aber nachher irgendwelche Schilder gesehen, darf man überhaupt nicht. Ja, also die Krebse sind ganz, ganz heilige Tiere da oben. Darf man also nicht mitspielen und nicht da rausholen oder sowas. Ne? Also wenn die an euren Füßen geknabbert haben, dann war das eine große Ehre für euch. Ja, das dürft ihr euch hoch anrechnen.
Ja.
Und ich glaube, es bringt auch Glück oder irgendwie sowas. Sehr cool. Ja, Krebs in St. Moritz, Trainingslager, da passieren einem spannende Geschichten. Wenn ihr dann irgendwie mal in Flagstaff oder sowas seid, da gibt's angeblich auch Berglöwen, ne, so Pumas oder sowas. Ich glaube, wenn die einen an den Füßen kribbeln, kratzen, das ist nicht mehr so witzig. In der Schweiz ist das alles noch ein bisschen harmloser. Ich überlege gerade in Kenia. Ja, es gibt da auch irgendwie Löwen und sowas, aber in E10 Home of Champions, soweit ich weiß, nicht. Aber da können wir uns dann auf jeden Fall auch noch mal unterhalten und gucken, was du dann da Schönes erlebt hast in ein paar Jahren. Okay. Ja, super. Dann, liebe Kira, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Klasse, dass du da einfach Bock hattest, jetzt wirklich mit den ganzen Wettkämpfen, die du jetzt hattest und Uni und allem Kram, muss man ja auch irgendwie erstmal alles koordinieren. Und das jetzt eben auch noch kurz nach der Ehrung. Mega. Ich drück dir natürlich ganz, ganz fest die Daumen, dass das weitergeht, ne, dass du die nächsten Schritte machst, dass du weiter auch so viel Spaß und Erfolg da mit deiner Trainingsgruppe hast. Grüß mal die ganze Rasselbande, ne? Im besten Falle sehen wir uns dann nochmal auf irgendwelchen Wettkämpfen, wenn ich irgendwo mal zugange bin oder vielleicht auch mal in irgendeinem Trainingslager, das du machst. St. Moritz muss ich auch unbedingt mal wieder hinfahren. Keine Ahnung, wie ich das eingestielt kriege hier, aber mal gucken. Und ja, liebe
also
Zuhörer.
Vielen Dank. Im Podcast sein durfte, hat mir richtig Spaß gemacht und ja.
Geht weiter. Sehr schön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Heute mal ein ganz anderer Blick auf die Welt des Leistungssports. Ne, wirklich einfach mal gucken, wie ist das, wenn man anfängt? Wie rutscht man da rein in diese Szene? Was bedeutet das Ganze? Wir hätten noch ganz viel mehr drüber quatschen können. Vielleicht noch mal ganz kurz, wie viele Kilometer läufst du in der Woche? Das beeindrucken wir noch mal die Leute.
In der Vorbereitungsphase laufe ich schon 100 Kilometer oder sogar ein bisschen mehr die Woche.
Durchschnittsgeschwindigkeit beim Dauerlauf?
Ui, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß es
ungefähr
gar nicht
genau. Läufst du nicht mit GPS?
Doch, aber ich mache halt einen Dauerlauf die Woche, der ist halt zum Beispiel ganz langsam, 5,20. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist die Durchschnittsgeschwindigkeit 4,40 oder so.
Okay.
Weil ich meine Dauerläufe eher in lockererem Bereich mache.
Ja, okay. Und 10 Kilometer Straße, Bestzeit, ja, das war dieses Mega-Rennen 32,31, ja?
Ja.
Habe ich richtig recherchiert? Okay, Leute, jetzt könnt ihr selber mal rechnen. 440er Dauerlauf und 32 über 10, ne, was da so der Unterschied in der Geschwindigkeit ist. Und dann könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal überprüfen, ob ihr im Wettkampf und im Training einen ähnlich großen Unterschied habt oder ob ihr nicht vielleicht eure Dauerläufe auch mal ein bisschen ruhiger machen könntet. Darauf weise ich ja immer ganz gerne hin. Ne? Haben jetzt alle noch mal was zum Rechnen und zum Nachdenken zu Hause. Ne? Und Ansonsten, ja, da draußen, wenn ihr zugehört habt, wenn ihr irgendwie hier mitgefiebert habt, weiterempfehlen den Podcast über Instagram, über WhatsApp-Nachrichten, was auch immer. Ich verlinke natürlich hier, ne, Kiras Profil und alles, was ihr dazu wissen wollt. Und dann, ja, wünschen wir euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Wie sieht's bei dir aus, Kira? Weihnachten zu Hause oder Trainingslager oder was liegt bei euch an?
Erstmal zu Hause und dann noch die Omas besuchen, aber ja, so eher hier in der Region bleiben und dann gut durchtrainieren und dann ins nächste Jahr starten.
Erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag, trainingsfrei oder wird durchgezogen und Heiligabend?
Ich denke, es wird durchgezogen.
Na, habe ich mir gedacht. Richtig Urlaub gibt's nicht. Vielleicht wird dann nur Dauerlauf gemacht statt Tempoläufen. Das ist dann immer schon das Schönste der Gefühle. Ja, alles klar. Dann, wie gesagt, toi, 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 weiterhin alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schöne Grüße nochmal an Coach, an die Trainingsgruppe, an alle, die da so umschwören. Und ja, ich bin gespannt, was wir in der nächsten Zeit noch von dir hören werden. Bis denn. Tschüss.
Ciao.